请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 5. Dezember 2024, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt die Sendung vom Mosaik, in der Uta Rindfleisch die Kalligrafin Tong Yangzi und ihre Werke vorstellt. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang der dritte und letzte Teil des Interviews mit Klaus Badenhagen zum Taiwan-Kalender 2025. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Lai Ching-te legt als erster taiwanischer Präsident einen Zwischenstopp auf Guam ein. Taiwanische Studierende fordern Austausch auf Augenhöhe mit chinesischer Delegation. Premierminister fordert Nachbesserung des Plans für bessere Gesundheitsversorgung auf dem Land. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te hat bei seinem Zwischenstopp auf Guam am Donnerstagvormittag die Legislative besucht. Dort wurde er von der Sprecherin Therese M. Telage begrüßt. Lai Ching-te dankte der Legislative von Guam dafür, dass sie in den letzten 4 Jahren jeweils Resolutionen verabschiedet habe, die die taiwanische Beteiligung an der internationalen Gemeinschaft unterstützen. Er betonte auch, dass Taiwan und Guam nicht nur wie eine Familie seien, sondern auch gleichgesinnte Partner. Er lud Gesetzgeber aus Guam ein, Taiwan zu besuchen, um den Austausch weiter ausbauen zu können. Am 1. Dezember hatte die Gouverneurin Guerrero gegenüber Pacific Daily News gesagt, sie plane einen offiziellen Delegationsbesuch in Taiwan Anfang 2025. Lai Ching-te ist der erste taiwanische Präsident, der Guam besucht. Am Morgen hatte er die Residenz der Gouverneurin von Guam, Lourdes A. Leon Guerrero, für ein gemeinsames Frühstück besucht. Zur Begrüßung wurde neben der amerikanischen Nationalhymne, der Nationalhymne von Guam, auch die taiwanische Nationalhymne gespielt. Im Laufe des Donnerstags wird Lai Ching-te seine Reise nach Palau fortsetzen, bevor er am morgigen Freitag wieder zurück nach Taiwan kommt. Der Besuch chinesischer Studierender in Taiwan auf Einladung der Stiftung des ehemaligen taiwanischen Präsidenten Ma Ying-jeous wird in Taiwan kontrovers diskutiert. Die Delegation besuchte unter anderem die Mädchenschule in Zhongshan, die National Taiwan University sowie die taiwanische Tsinghua-Universität. Dabei wurden sowohl Äußerungen der chinesischen Studierenden kritisiert, genauso wie die chinesische Berichterstattung über den Besuch. Die Delegation umfasst 40 Studenten von 7 chinesischen Universitäten. Besonders hitzig diskutiert werden 2 Vorfälle. Song Si Yao von der Fudan-Universität in Shanghai gratulierte der taiwanischen Baseballmannschaft für den Sieg bei dem Baseballturnier Premier 12. Dabei bezeichnete er das Team, welches unter dem Namen Chinese Taipei antritt, als China Taipei. Als der chinesische Tischtennisspieler und olympischer Goldmedaillist Ma Long bei dem Besuch der Mädchenschule in Zhongshan von Fans empfangen wurde, verglichen chinesische Medien das mit einer Szene aus der Reise in den Westen, in der der Mönch Tangseng in eine Höhle mit als schönen Frauen getarnte Dämonen fällt. Vertreter der besuchten Universitäten und der Mädchenschule veranstalteten gestern eine Pressekonferenz, auf der sie die Delegation als Teil der United Front bezeichneten. Sie forderten einen Austausch auf Augenhöhe und eine Bewahrung der Meinungsfreiheit. United Front bezeichnet eine chinesische politische Strategie mit vernetzten Gruppen und Individuen, die Interessen der Kommunistischen Partei Chinas voranzutreiben. Huang Zhongxian, Masterstudent an der National Taiwan University, sagte, der Austausch, der eigentlich interaktiv sein sollte, habe sich zu einer Ein-Mann-Show chinesischer Studenten entwickelt. Am heutigen Donnerstag sprach sich auch der Elternbeirat der Mädchenschule gegen die verzerrte Berichterstattung über den Besuch aus. Die taiwanische Festlandkommission prüft derzeit, ob die chinesische Delegation gegen Vorschriften zum Inhalt des Besuches verstoßen haben könnte. Die Ma Ying-jeou-Stiftung derweil sagte, eine Entscheidung, solche Delegationsreisen in Zukunft zu verbieten, könne zu einem Klima der Angst führen. Die taiwanische Festlandkommission solle davon absehen, mit einer Einstellung wie zu der Zeit des Kriegsrechts in Taiwan den Austausch mit der anderen Seite der Taiwanstraße zu behindern. Die chinesische Delegation ist unterdessen am Donnerstagmittag wieder aus Taiwan abgereist. Der jüngste Plan des Gesundheitsministeriums für die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum hat Zahnärzte veranlasst, die Lockerung der Praktikumsanforderung für Bobo-Zahnärzte in Frage zu stellen. Als Bobo-Zahnärzte werden Zahnärzte bezeichnet, die ihr Studium in süd- oder osteuropäischen Ländern absolviert haben. Bobo bezieht sich dabei auf das chinesische Wort für Polen. Der Premierminister Zhou Rongtai forderte heute in einer Kabinettssitzung, die Umsetzung des bestehenden Plans zunächst zu pausieren. Das Gesundheitsministerium solle innerhalb eines Monats unter Beachtung von drei Prinzipien eine Nachbesserung vorlegen. Erstens solle die Kapazität der ambulanten Versorgung im ländlichen Raum erhöht werden. Zweitens sollen die vorhandenen Haushaltsmittel für die Beschaffung zahnmedizinischer Ausrüstung und den Gehaltsschutz verwendet werden. Drittens sollen für die derzeit 55 abgelegenen Dörfer ohne Zahnärzte nicht nur inländische Ärzte ermutigt werden, dort zu praktizieren, sondern auch Medizinstudenten durch einen Anreizmechanismus ermutigt werden, in ihre Heimatorte zurückzukehren, um dort zu praktizieren. Der Premierminister hatte sich zuletzt mit Zahnarztvereinigungen getroffen und ihnen versprochen, dass die Überprüfung der Qualifikation von Zahnärzten mit ausländischem Abschluss strenger werden würde. Die bestehende Quote für Zahnärzte mit Abschluss aus dem Ausland würde weiter bei 50 Personen bleiben. Die Verbesserung der ärztlichen Versorgung auf dem Land würde unter Bevorzugung von inländischen Ärzten geschehen. Am späten Mittwochabend hat der taiwanische Präsident Lai Ching-te eine Videokonferenz zur Lage in Südkorea einberufen. Die 40-minütige Videokonferenz mit dem nationalen Sicherheitsteam ereignete sich nach seiner Ankunft in Guam. Am Dienstagabend hatte der Präsident Südkoreas Yoon Suk-yeol überraschend das Kriegsrecht im Land ausgerufen. 6 Stunden später musste er seine Entscheidung zurücknehmen, nachdem das Parlament für die sofortige Aufhebung des Kriegsrechts gestimmt hatte. Nach einem Briefing zur Lage in Südkorea wies der taiwanische Präsident das nationale Sicherheitsteam an, die weitere Entwicklung der Lage unter verschiedenen Aspekten zu analysieren und zu bewerten. Das Sicherheitsteam solle darüber hinaus die taiwanischen Regierungsstellen bei etwaigen Vorbereitungen unterstützen. An der Videokonferenz nahmen unter anderem der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates Joseph Wu, der Verteidigungsminister Wellington Gu und der Chef der Nationalen Sicherheitsbehörde Tsai Ming-yen teil. Die Streaming-Plattform Spotify hat am heutigen Donnerstag ihren Jahresrückblick veröffentlicht. Weltweit führt der taiwanische Sänger Jay Zhou weiter die Liste mit den meistgestreamten chinesischsprachigen Sängern an. Zum 6. Jahr in Folge war er auch der meistgestreamte Sänger in Taiwan, noch vor der US-amerikanischen Sängerin Taylor Swift. Besonders beliebt waren seine Lieder Step Aside, Sunny Day und Won't Cry, welches er zusammen mit der Band Mayday aufnahm. Auch neues Talent konnte sich durchsetzen, wie zum Beispiel die Band Best Starts mit ihrem Lied Farewell und der Sänger Waybird mit seinem Lied Red Scarf. Laut der Statistiken von Spotify erfreut sich chinesischsprachige Musik, auch als Mandopop bezeichnet, 2024 weltweit weiterhin großer Beliebtheit. Zudem konnten auch neue Märkte erreicht werden, darunter Nigeria, Ägypten und Estland. Unter den Top 10 der chinesischsprachigen Sänger befinden sich neben Jay Chou 3 weitere taiwanische Sänger. Eric Zhou, Platz 4, die Band Mayday, Platz 6 und die Band Accuse 5 auf Platz 10. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 12,61 Punkte gestiegen. Das sind 0,05%. Damit lag der Abschlusskurs bei 23.267,94. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 366,34 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 10,73 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 5. Dezember. Heute ist es im Norden und Osten Taiwans bewölkt mit vereinzelten Schauern, bei Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad. In der Landesmitte und im Südwesten ist es sonnig und warm, bei Temperaturen bis zu 29 Grad. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 6. Dezember. Morgen erwartet uns viel Regen, insbesondere im Norden der Insel. Im Süden und in der Landesmitte bleibt es weiterhin sonnig. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 5. Dezember 2024 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit Frau Mosaik.
Am Mikrofon nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, derzeit sind in der großen Halle des Metropolitan Museums of Art in New York noch bis zum 8. April zwei mit 7 Metern Höhe monumentale Kalligraphien der Künstlerin Tung Yangtze oder Grace Tung aus Taiwan unter dem Titel Auftragsarbeit für die große Halle Tung Yangtze Dialog zu sehen. Sie ist damit die erste asiatische Künstlerin, der diese Ehre zuteil wurde, in der großen Halle auszustellen. Dieses Projekt ist das erst dritte einer Serie von Auftragsarbeiten für die große Halle des Met und das erste große Projekt der 82-jährigen Künstlerin in den USA. Es ist das Ziel dieser Auftragsarbeiten, einen Dialog zwischen der Arbeit des jeweiligen Künstlers bzw. der Künstlerin, der Sammlung des Met, dem Museumsbau und den Museumsbesuchern zu schaffen. Auf der Webseite des Museums heißt es, Frau Tung sei eine der berühmtesten Künstlerinnen, die sich heute ausschließlich mit Kalligraphie beschäftigten. Am bekanntesten sei sie für ihre Kalligraphien in monumentalem Maßstab. Sie bringe chinesische Schriftzeichen in einen Dialog mit dem dreidimensionalen Raum und erweitere die konzeptuellen und kompositorischen Grenzen der Kunstform, bleibe dabei aber der Daseinsberechtigung der Kalligraphie als Kunst des Schreibens treu. Ihre Hingabe an die geschriebenen Schriftzeichen wurzle in ihrem Glauben an deren zentrale Bedeutung in der chinesischen Kultur und an die Fähigkeit der Kalligraphie, über sprachliche Barrieren hinaus visuelle, emotionale und soziale Wirkung zu entfalten. Sie arbeite in ihrem Haus auf dem Boden und manipuliere die Bewegung und Spannung der Pinselstriche, die wichtigste Eigenschaft der Kalligraphie. Die übergroßen Schriftzeichen stellten physische, formale und konzeptuelle Herausforderungen dar, böten aber gleichzeitig neue kompositorische Möglichkeiten und Seherlebnisse. Die New York Times hob in einem Artikel über diese Ausstellung vor allem die eindrucksvolle Verbindung zwischen Tradition und Moderne hervor. Sie schrieb, die Installation transformiere die große Halle des Museums in einen Ort der Reflexion und des kulturellen Austauschs. Ihre Werke kombinierten klassische chinesische Schriftzeichen mit zeitgenössischem Flair, was eine dynamische visuelle Erfahrung schaffe, die sowohl ästhetisch als auch symbolisch tiefgründig sei. Dialog enthält Texte aus chinesischen Klassikern wie dem Buch der Lieder und dem Werk des Dichters Su Shi. Diese Zitate reflektierten Themen wie Selbstdisziplin, moralische Verantwortung und den Wert interkultureller Begegnungen. Tung Yangtze nutze die Architektur des Raums, um eine immersive Erfahrung zu schaffen, bei der die Besucher durch ihre Werke navigieren und die Bewegung und Energie der Pinselstriche hautnah erleben könnten. Die Künstlerin wurde 1942 in Shanghai geboren, kam 1952 allerdings mit ihren Eltern nach Taiwan. Schon von klein auf übte sie sich in der Kalligraphie. Schon damals unterschieden sich ihre Schriftzeichen von den eher weichen Zeichen ihrer Mitschülerinnen durch ihren kraftvollen Stil. Sie erhielt ihren Abschluss von der Kunstabteilung der Nationalen Pädagogischen Hochschule Taiwans und ging dann in die USA, wo sie in Amherst an der Universität von Massachusetts einen Mastertitel der Kunst in Ölgemälde und Keramik erhielt, weshalb sie sich also sowohl auf östliche als auch auf westliche Kunsttechniken versteht. Nachdem sie mehrere Jahre in New York auf dem Gebiet des künstlerischen Designs gearbeitet hatte, beschloss sie 1977 nach Taiwan zurückzukehren und sich auf die Kalligraphie zu konzentrieren. Sie verband die traditionelle Kalligraphie mit Aspekten der modernen Kunst und flößte den mit Pinsel geschriebenen Schriftzeichen ein neues Leben ein, um dem Publikum in einer neuen Weise die Schönheit der chinesischen Schriftzeichen vor Augen zu führen. Frau Tung ist der Meinung, dass den chinesischen Schriftzeichen Unrecht getan werde, denn in den Schulen werde heutzutage mehr Wert auf Englisch als auf Chinesisch gelegt. Sie selbst besuchte, als sie nach Taiwan übersiedelte, die 4. Klasse und schrieb von da an Kalligraphie bis zur Oberschule. Heute werde leider nicht mehr viel geschrieben. Wenn Sie in Ihrem Alter nun nicht alles in Ihrer Macht Stehende tue, die Schönheit der chinesischen Schriftzeichen einem breiten Publikum nahezubringen, dann enttäusche Sie sich selbst. Ihr Ziel sei es, die Schriftkunst zu einer Form der modernen Kunst zu machen. Wenn man die Kalligraphie auf die Form der Ming- und der Qing-Dynastie beschränke oder auf die Generation eines Yuren, dieser starb 1964, gäbe es dann eine moderne? Sie können nicht sagen, dass das, was sie mache, richtig oder falsch sei, denn in der Kunst gäbe es kein richtig oder falsch. Aber jede Epoche mache Fortschritte und auch jetzt müsse man mit der Zeit gehen. Sie begannen im Jahr 2003 mit spartenübergreifenden Projekten, wie zum Beispiel einer Produktion, wo vor dem Hintergrund einer Multimediawand mit den Linien ihrer Kalligraphien Tänzer moderne Tänze zu Jazzmusik aufführten. Sie machte auch einen Vorstoß auf das Gebiet der Mode, denn Mode interessiert viele Menschen. Zu diesem Projekt, das auf 5 Jahre angelegt war, lud sie 5 junge taiwanesische Modeschöpfer ein, mit ihr zusammenzuarbeiten und jedes Jahr eine Ausstellung zu gestalten. Im ersten Jahr wählte sie als Inspiration für die Designer 20 Werke, die sich vor allem durch ihre Linearität auszeichneten. Auch für die zweite Ausstellung wählte sie 20 lineare Werke. Als sie das Gefühl hatte, dass die Modeschöpfer bereits ein Gefühl für Linien hatten, begann sie im dritten Jahr damit, Zeichen zu schreiben. Sie wählte das Schriftzeichen U, das nichts bedeutet. Dieses Zeichen schrieb sie über 20 Mal in verschiedenen Kalligraphiestilen. Nachdem sich die Modeschöpfer mit der Idee eines Zeichens vertraut gemacht hatten, wählte sie für das folgende Jahr 2 Zeichen, nämlich Sizi, die 4 Jahreszeiten. Beim 5. Mal forderte sie die Modeschöpfer auf, sie sollten umgekehrt ihr Fragen stellen. Über den Umstand, dass viele junge Leute diese Ausstellungen wie auch die Ausstellung des Taipeher Museums für moderne Kunst im Jahr 2021 besucht hatten, freute sie sich sehr, denn sie sieht es als ihre Mission, der jungen Generation ihre eigene Kultur nahezubringen. Schließlich könne man in der chinesischen Kultur viele Dinge finden, von denen die Menschen im Westen keine Ahnung hätten. Die jungen Modeschöpfer fühlten sich von ihrem Enthusiasmus und dem Elan, den sie in ihrem Alter noch versprüht, angespornt und mitgerissen. Für sie schien es schwer vorstellbar zu sein, wie diese Frau noch in der Lage ist, mit riesigen Pinseln so große, energiegeladene Werke zu schaffen. Tatsächlich steht man beim Schaffen einer Kalligraphie vor einer besonderen Herausforderung, denn an einem Ölbild kann man über einen langen Zeitraum malen, ja es später noch verändern. Doch bei der Kalligraphie gilt, sobald man den Pinsel gesetzt hat, lässt sich nichts mehr verändern. Man muss ein Werk in sehr kurzer Zeit in einem Zug vollenden. Die Entscheidung darüber, wo man den Pinsel ansetzt, ist bereits eine Entscheidung darüber, wie gut das Werk werden wird. Die Künstlerin wurde 2015 mit dem Orden des Brillanten Sterns der Republik China ausgezeichnet. Man kann wirklich gespannt sein, was sie sich für die Zukunft noch vornehmen wird.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Klaus Badenhagen, dem Taiwan-Reporter. Und zwar unterhalten wir uns weiter über seinen Taiwan-Kalender 2025. Im zweiten Teil sind wir bis zum Juli gekommen und jetzt im dritten und letzten Teil machen wir weiter mit dem August. Dann im August, da zeigst du ein Gesicht, das auf den ersten Blick sehr erschreckend aussieht.
Ja, das ist der liebe Guangong, also die bekannte Gottheit mit dem roten Gesicht, die man in vielen Tempeln in Taiwan findet. Also ein ehemaliger Feldherr, General, der später zur Gottheit erhoben wurde und der jetzt unter anderem ein Gott der Geschäftsleute ist. Also wenn man für Erfolg im Geschäft betet, dann kann man zu ihm gehen. Und er hat halt dieses, weil er so ein wilder Geselle war und so ein starker Kämpfer. Es wurde wohl durch diese rote Gesichtsfarbe von ihm noch unterstrichen. Und hier bin ich in einem sehr kleinen, sehr unscheinbaren Tempel, wieder in Tainan am Straßenrand, bin ich aber auf diese sehr fotogene und eindrucksvolle Statue mit einem großen, reichhaltigen Kopfschmuck gestoßen. Mhm. Und diese Nahaufnahme schmückt jetzt sozusagen die Augustseite. Hat auch mit diesem großen Bart, ja, wie so viele Götterstatuen sind da so, sieht aus wie echte Haare, also es sind so, vielleicht sind es ja echte Haare, ich weiß nicht, sind da nochmal befestigt und die großen Augen, die ich so anschaue, ja. So kennt man ihn.
Dann im September sind einige Arbeiter zu sehen, die mit dem Fahrrad zu ihrem Arbeitsplatz fahren. Mhm. Ist das inzwischen häufiger zu sehen hier in Taiwan?
Eigentlich nicht, deswegen fand ich das so interessant, weil das wirklich so aussah als, also das ist auch wieder in der Nähe von Guting, in der Nähe von dem Goethe-Institut, einer Straßenkreuzung. Ich war selber auch mit dem Fahrrad unterwegs und vor mir an einem dieser Haltekästchen, wie die immer an die Kreuzung sind, wo sonst die Scooter sich immer drängeln, da standen diese 5, ich sag mal, Bauarbeiter mit diesen gelben Schutzhelmen. Und die scheinen sich alle irgendwie verabredet zu haben oder alle mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und das, dieses Bild, das fällt so in die Kategorie Taiwan ungeschminkt und was man normalerweise nicht auf Postkarten oder in Reiseführern sehen würde. Ja. Also ich versuche ja auch immer in dieser Bandbreite, die ich so abdecken will im Kalender, halt auch so interessante Momente aus dem Alltagsleben unterzubringen. Da gehören die jetzt dazu.
Und dann kommen wir in den Oktober. Da bist du an der Küste und da sieht man lauter Kakteen.
Mhm. Man kann sich schon denken, dass wir da eher im Süden von Taiwan unterwegs sind. Und das ist auch so. Es ist in Kaohsiung an der Küste der Taiwanstraße dort. Und in Kaohsiung gibt es doch die National Sun Yat-sen University. Das ist diese Uni, die direkt am Strand liegt. Also eine traumhafte Lage für den Campus, um da hinzukommen aus der Stadt. Geht's durch so einen Tunnel, du gehst durch einen kleinen Fußgängertunnel unter einem Felsenhügel durch und kommst auf diesem Strandcampus wieder raus. Ja. Also tolle Lage. Ja. Und wenn du von dort aus dann noch ein Stück weiter nach Norden gehst, dann bist du unterhalb dieses großen Berges, der auch Naturschutzgebiet ist, der berühmt dafür ist, dass da die freilebenden Affen rumlaufen, die auch manchmal auf den Unicampus kommen und die Studenten ihr Pausenbrot klauen. Da bist du halt, so zwischen diesem Berg und dem Meer und da bist du an so einem Streifen ganz wilder, unberührter, also Felsenküste. Und da wachsen ganz viele Kakteen tatsächlich. Mhm. Und wenn man da ein bisschen rumkraxelt, da sind noch so einige so alte kleine Betonschutzbunker, längst aufgegeben, da kann man auch mal reingucken oder draufklettern und hat dann also sehr, sehr spektakuläre Perspektiven teilweise, also mit grünem Berg, dann diese, ja, ich glaube, es sind Sandstein, Felsen, die grünen Kakteen und dann das Meer, was da so die Brandung an die Felsen schlägt. Mhm. Und man fühlt sich total außerhalb der Zivilisation. Also man sieht nichts von Kaohsiung. Irgendwo da oben führt diese schmale Straße lang, die halt von dem Campus Richtung Norden wegführt, wo man an verschiedenen Stellen halt so runterklettern kann Richtung Meer. Ja. Ich glaube, bei den Studenten sind das alles so Geheimtipps, also gibt es dann diverse Lovers Bay und so weiter. Aber einige Orte scheinen auch wirklich total unberührt zu sein.
Mhm. Passend jetzt zum November dann ein regnerisches, dunkles Bild, aber in einer sehr interessanten, ja, historischen Gegend Taipehs.
Ja, beschreib doch mal die Gebäude, die man da sieht. Wie würdest du die beschreiben?
Ja, das sind so alte Backsteingebäude aus dem Ende der Qing-Zeit hier, Qing-Dynastie hier in Taipei, beziehungsweise Anfang der japanischen Zeit. Das ist ungefähr so die Zeit, würde ich sagen, eben als dann Taiwan von der Qing-Regierung an Japan übergeben musste. Und ja, genau, das ist ungefähr so Gebäude aus dieser Zeit.
Also
ungefähr.
Backstein und dann Backstein. So mit Holzbalken sichtbar, die so diese...
Genau, und dann so große Dächer, Holztüren Stützen, noch, also Holztüren, die man so zur Seite aufschieben kann. Genau.
Und wenn man solche...
Und dann hier so ein paar, ja, die traditionellen Lampignons.
Ja, das ist so in der Magic Hour aufgenommen, das Bild. Also es ist schon dunkel, aber man sieht doch noch genug. Und ja, wenn man dann solche Gebäude sieht in Taipei, dann ist normalerweise der erste Gedanke, das ist die Hua Street oder rund um die Hua Street. nördlich vom Hauptbahnhof, sozusagen eines der Altstadtviertel von Taipei. Ist in dem Fall aber nicht so. In dem Fall ist es dann das, woran man als nächstes denken würde, ist dann nämlich Wanhua, ja. Also das Viertel rund um den Longshan-Tempel, was ja eigentlich der älteste Siedlungskern von Taipei ist.
Also mal ein sehr blühender oder geschäftlich sehr wichtiger, genau, Teil war.
Wegen der Lage am Fluss, also als Hafenumschlag, Handelsort. Da ist jetzt nicht so viel Historisches erhalten wie in Daodong, also dem Dihua Street Viertel. Aber dieser eine Block hier, oder so zwei Straßenblocks sozusagen, Bo Piliao heißt der, der war ganz lang in so einem Dornröschenschlaf. Der ist nämlich so 50 Meter vom Longshan-Tempel nur entfernt. Früher war das eine wichtige Hauptstraße in diesem Viertel, aber dann hat man eine neue Straße gebaut, die führte dann direkt nebenan vorbei und dann lag das so im Abseits und ist vergessen worden. Und dann irgendwann zum Glück rechtzeitig unter Denkmalschutz gestellt worden und da hat man jetzt diese relativ im Originalzustand erhaltenen Straßenblocks hat man, das ist jetzt auch schon wieder so 15 bis 20 Jahre, hat man restauriert. Und wie man es dann so macht, auch sehr gründlich, also wirklich dann jede Ziegelmauer sieht aus wie frisch gemauert, aber es ist trotzdem noch authentisch genug, dass man dieses Gespür dafür hat, dass es wirklich historisch ist auch. Und da kann man jetzt, also das Ganze ist ein Fußgängerbereich quasi, am einen Ende sind auch so einige Ausstellungsräume, so eine Art kleines stadthistorisches Museum. Und da kann man jetzt durchgehen, da sind auch einige Institutionen, sind da eingezogen, also ich glaube zum Beispiel die Verwaltung des Taipei Filmfestes, die sitzt da irgendwo im Obergeschoss und unten sind dann teilweise wechselnde Ausstellungen, Fotoausstellungen und so weiter und ist glaube ich auch nicht so richtig bekannt, dass es jetzt in jedem Reiseführer stehen würde, aber dadurch, dass es auch quasi direkt neben dem Longshan-Tempel ist, würde ich das auch auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich ein bisschen für so Stadtgeschichte, alte Architektur interessiert, dass man auch da mal einen Abstecher hin.
Und ja, dann kommen wir zum Dezember. Aber du hast nichts Weihnachtliches, sondern eine alte Holztür mit roten Schildern.
Ja, das Rot ist doch schon sehr, ein bisschen sehr weihnachtlich, oder?
Ja, genau.
Das war die Assoziation. Man kennt dieses Türkis, das sind ganz viele alte Fensterrahmen, Türen sind mit diesem besonderen Türkiston gestrichen. Die Tür ist jetzt schon ein bisschen mitgenommen, also die hat schon einige Jahre hinter sich und viel gesehen. Die Farbe blättert ab und die ist aber jetzt sehr liebevoll mit diesen Chunlien, also diesen roten Spruchbändern mit glücksbringenden Sprüchen umklebt, die immer zu chinesisch Neujahr oder Lunar Neujahr oben und links und rechts an den Türrahmen geklebt werden. Und auf den beiden Türflügeln sind noch zwei Türgötter sozusagen, so ein bisschen wie man es auch im Tempel hat. Wenn man in die großen Tempeltüren geht, dann sind ja auch zwei Wächter aufgemalt und hier sind die auch auf diesen Chunlien auch dazu geklebt. Und das ist also dieser Kontrast dieses alten, abblätternden Holzes mit diesem Rot und Gold. Fand ich einen schönen Ausklang für dieses Jahr.
Mhm. Und letzte Frage natürlich noch. Wo beziehungsweise wie kann man deinen Taiwan-Kalender erhalten?
Also es ist im Prinzip so wie jedes Jahr auch. Ich verschicke den sowohl in Taiwan als auch, wenn ich dann im Dezember in Deutschland bin, innerhalb von Deutschland oder angrenzend. Am besten schaut man auf meine Website intaiwan.net/kalender. Da habe ich das nochmal zusammengeschrieben. Mhm. Also dann, da steht auch nochmal die E-Mail-Adresse, unter der man mich dann kontaktieren kann, aber wer mir auf irgendeinem der diversen Kanäle folgt, also Facebook oder Newsletter oder LinkedIn, werde ich es auch nochmal verstärkt posten, der bekommt das schon mit, wo man mehr erfahren kann.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 5. Dezember 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.